Ja, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Anbetungszeit. Das sagt ja auch etwas aus über unseren Glauben, dass wir eine Anbetungszeit haben im Gottesdienst. Wir könnten ja einfach zusammenkommen und dann würden wir einen Vortrag hören, was man so als Christ tut und was man nicht tut. Also die Ethik uns anschauen. Ethik heißt die Lehre vom richtigen Handeln. Aber dadurch, dass wir noch eine Anbetungszeit haben, zeigt uns, das geht noch weiter. Und heute das Thema ist ja nicht Ethik, das ist die Lehre vom richtigen Handeln, sondern das Thema heute ist radikale Ethik. Und das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass wir eine Anbetungszeit haben. Aber davon später. Wie wir handeln, wie wir das im Leben umsetzen, hat auch viel damit zu tun, wie wir die Bibel anschauen. Was ist die Bibel für uns? Ist die Bibel ein Regelbuch? Ich habe das schon mal erzählt, im letzten Herbst war ich in einer anderen Gemeinde zu Besuch und dort hat ein Kindermissionar während des Gottesdienstes eine kleine Mini-Sonntagsschule machen können mit den kleinen Kindern, so Anfang, Schulanfang. Und da hat er während 5 oder 10 Minuten etwas erzählt und seine Hauptbotschaft war: Ihr Kinder, haltet euch daran, was in diesem Buch steht. Dann hat er die Bibel gezeigt. Haltet euch daran, was in diesem Buch steht. Also er hat die Bibel so als Regelbuch vorgestellt. Die kleinen Kinder, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, ja, die wollen den Erwachsenen gefallen und die haben das ganz toll gefunden und fleißig genickt. Ich weiß nicht, ob sie dann noch nicken, wenn sie in die Pubertät kommen, aber das ist dann eine andere Frage, mit dem muss dann sich der Herr auseinandersetzen. Na, an für sich ist das ja gar nicht so schlimm, wenn man sagt, Regelbuch, wir brauchen Regeln. Also Straßenverkehrsgesetz zum Beispiel, bin ich froh, dass es das gibt. Auch wenn ich neulich wieder, seit langer Zeit mal wieder 40 Franken abzahlen müssen, weil ich etwas zu schnell gefahren bin. Aber das ist ja eigentlich gut, dass es das gibt. Sonst gäbe es ja ein Chaos auf den Straßen. Es gäbe viel mehr Unfälle und Tote und vielleicht wäre meine Familie oder jemand von euch betroffen. Das will ich überhaupt nicht. Und darum denke ich so, Regelbücher sind ja nicht schlecht. Nun, ist die Bibel ein Regelbuch? Was ist die Bibel für dich? Ist das ein Regelbuch? Ist es ein Märchenbuch? Ist es ein Philosophiebuch, aus dem man interessante Gedanken herausnehmen kann und darüber meditieren kann, philosophieren kann? Und wenn du mir sagst, was die Bibel für dich ist, dann sage ich dir, was deine Ethik ist. Weil das, wie wir handeln, wie wir uns benehmen, das hat sehr viel damit zu tun, als was wir die Bibel anschauen. Als ich meine Ausbildung hatte hier in Zürich, habe ich in einer Wohngemeinschaft gelebt mit verschiedenen Freunden und wir waren bei Campus für Christus dabei und wir haben häufig Gespräche gesucht mit jungen Menschen über den Glauben und unser Leitfaden waren dann immer diese 4 geistlichen Gesetze von Campus für Christus. Gibt es heute immer noch, heute ein bisschen abgewandelt, komme ich nachher noch drauf. Die 4 geistlichen Gesetze, die heißt erstens: Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Zweitens, warum erfährt man das nicht? Warum erfährst du das nicht oder erfahren die Menschen das nicht? Weil sie getrennt sind von Gott durch die Schuld, die sie auf sich laden, durch die Sünde, weil sie eben seinen Regeln nicht folgen. Drittens, Jesus Christus ist gestorben für deine Schuld. Und du kannst das Opfer annehmen und dadurch steht die Beziehung zu Gott wieder. Und viertens, du kannst jetzt Jesus einladen in die Mitte deines Lebens und das Leben mit ihm führen. Und eines Abends ist einer von meinen Freunden rausgekommen, hat erzählt, er hat ein interessantes Gespräch gehabt mit einem jungen Menschen, mit einem jungen Mann, hat ihm das erklärt und der junge Mann hat das ganz toll gefunden und hat gesagt, aber warum muss ich mit Jesus leben? Ja, hat mein Freund gesagt, damit du diese Gesetze Gottes halten kannst, weil nur er gibt dir die Kraft, dann die Gesetze so zu halten. Und der junge Mann hat gesagt, ja, das ist doch gemein. Wenn er mir die Schuld vergeben hat, soll er mir doch auch gleich die Kraft geben und die Fähigkeit geben, das alles zu halten. Das ist doch gemein, dass ich das nur mit ihm zusammen kann. Und mein Freund hat gesagt, ich habe nicht gewusst, was ich ihm sagen soll. Was hättest du ihm gesagt? Was hättet ihr diesem jungen Mann gesagt? Dieser junge Mann war extrem, also auch von diesen vier geistlichen Gesetzen vielleicht dahin geführt, er war extrem darauf versessen, die Bibel ist ein Regelbuch und diese Regeln müssen eingehalten werden. Und das war ihm schon klar. Diese ganze Regeleinhaltung und die vier geistlichen Gesetze, das ist sehr stark gegründet auf der protestantischen, auf dieser Rechtfertigungslehre. Das hat sehr viel auch damit zu tun mit dem persönlichen Empfinden vom Luther, wie er im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter das empfunden hat, mit diesem Drang, alles richtig zu machen und der Warnung vor der Hölle und dem Ablass war das Wort, den Ablassbriefen. Und da hat er einen Ausweg gesucht und für ihn war das so die richtige Erleuchtung. Und nicht nur für ihn, auch für andere Reformatoren, in der Gegenbewegung zur katholischen Kirche, dass Jesus Christus uns die Schuld vergibt und nicht durch Ablassbriefe und durch sonstige Sachen das geregelt werden muss. Und das ist so ein bisschen zum Zentrum geworden von der ganzen protestantischen Theologie. Und das ist eigentlich auch, wird ziemlich stark in den Vordergrund gestellt in diesen vier geistlichen Gesetzen. Für Luther war ja eins von diesen Offenbarungserlebnissen war das Lesen vom Römerbrief. Im Römerbrief geht es ja auch darum, Paulus schreibt das an die Gemeinde in Rom. Und die Gemeinde in Rom, er hat sie nicht persönlich gekannt, aber er wusste, die besteht aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Nun, und die Judenchristen, das hat er von allen anderen Gemeinden ringsum gewusst, die Judenchristen waren sehr fixiert auf das Gesetz. Das hat auch etwas zu tun gehabt mit der Entwicklung der Juden. Das war nicht von Anfang an so. Das hat sich besonders im Exil in Babylon entwickelt, weil sie dann die Gesetzeseinhaltung als Ersatz für ihren Tempelgottesdienst etabliert haben. Der Tempel war zerstört in Jerusalem, sie konnten nicht mehr dort sein und sie haben dann auf extreme Einhaltung der Gesetze geachtet. Das hat sich so entwickelt. Und im Neuen Testament merkt man, dass für einen frommen Juden war das Einhalten der Gesetze, war das halbe Leben, die halbe Miete, das war eigentlich das ganze Leben. Das war das, wo es drauf angekommen ist im christlichen Glauben. Und Paulus nimmt darauf Bezug und stellt im Römerbrief verschiedene Dinge gerade. Wir hatten ja Paulus bei uns zu Besuch, in der Gestalt vom Schauspieler Beat Müller, hat er ja uns aus dem Römerbrief das Ganze dargelegt. Und da hat er drei Botschaften gebracht. Wer weiß noch, welche drei Botschaften? In drei Teile hat er das unterteilt. Aber wenigstens die Leute aus meinem Hauskreis müssten es wissen. Wir haben es im Hauskreis noch angeschaut. Erste Botschaft, die gute Nachricht. Zweite Botschaft, erste Botschaft, die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, alle Menschen haben gesündigt, sind schuldig geworden vor Gott und können nicht mehr in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit kommen. Der zweite Teil, die ist die gute Nachricht. Jesus Christus ist für jeden Menschen gestorben. Wir können die Vergebung in Anspruch nehmen. Der dritte Teil, das ist gut, dass wir heute darüber reden. Dritte Teil ist das neue Leben. Und seht mal, Römerbrief ist die Einleitung, das ist so Kapitel 1. Und dann macht er den ersten und den zweiten Teil in Kapitel 2 bis 5. Und damit ist das eigentlich abgeschlossen. Und von Kapitel 6 an bis, wie viele Kapitel hat das Römer? Gut, es kommen noch Grüße am Schluss und so weiter. Aber es sind dann fast 10 Kapitel, die sich über das neue Leben beschäftigen. Und Luther mit der Rechtfertigungslehre hat sich einfach sehr stark auf diese ersten Kapitel konzentriert. Was Paulus aufstellt in den ersten Kapiteln des Römerbriefs, ist das Bild vom Gerichtssaal, der Gerichtssaal Gottes. Wir kommen hin als Angeklagte, weil wir seine Gesetze, seine Gebote nicht einhalten konnten. Und was passiert mit uns, wenn wir verdammt? Nein, es kommt jemand, der für uns gestorben ist, der aufgrund dessen wir freigesprochen werden. Und am Schluss vom Römer 5 steht der Freispruch. Und dann geht es weiter. Was bedeutet dann der Freispruch für uns? Also Straßenverkehrsgesetz, wenn ich freigesprochen bin von all meinen Übertretungen, heißt das dann, am Anfang fahre ich aus Dankbarkeit anständig und nachher fahre ich immer ein bisschen schneller, weil ich habe es ja im Griff. Also das ist so die Frage, die sich dort stellt und auf die Paulus dann im Römer 6 eingeht. Aber wichtig für uns zu merken, das Gleichnis vom Gerichtssaal endet mit Römer 5. Es gibt noch ein paar Anklänge in Römer 6. Und dann gehen wir in ein neues Bild hinein. Und wenn wir uns konzentrieren auf Regeln, wie wir die einhalten müssen in unserer Ethik, dann ist das so, als ob wir im Gerichtssaal bleiben, geistig, mental. Und wir müssen jetzt wirklich mal aus dem Gerichtssaal hinaustreten. Sorry, Benno, Valerie, wir müssen einfach den Gerichtssaal mal verlassen und anschauen, wie es weitergeht. Nebenbei bemerkt, diese Konzentration, also die Rechtfertigungslehre, ausgehendes Mittelalter, das war hochaktuell. Bei der Gemeinde in Rom mit den Judenchristen, das war hochaktuell. Heute, wenn wir anderen Leuten das Evangelium erklären wollen, das ist nicht mehr aktuell. Weil die Leute haben heute eine ganz andere Art von Schuldgefühl. Und heute müsste man großen Umweg fahren. Heute müsste man den Leuten erklären, schaut mal, das ist das Regelbuch Gottes. Und Gott will, dass du so lebst. Und erst wenn das jemand eingesehen hat, muss man sagen, ja okay, aber du machst es nicht. Jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, gell? Und wenn wir ihm dann das schlechte Gewissen eingeredet haben, kann man ihm sagen, und hier ist Jesus für das schlechte Gewissen für dich gestorben und du kannst frei davon werden. Also, wir müssen das auch im Zusammenhang sehen, wie wir das gut kommunizieren können. Und das ist ein ziemlicher Umweg, über dieses Regelbuch Gottes zu gehen. Das gibt den Geboten ein unangemessenes Gewicht. Nun aber nochmal zurück, was sagt denn die Bibel überhaupt? Ist die Bibel das Regelbuch Gottes oder nicht? Was sagt die Bibel eigentlich, was sie ist? Fangen wir mal an. Wie geht es in der Bibel los? Es geht los mit der Schöpfung. Gott schafft den Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild, als seinen besten Freund. Der Mensch lehnt, misstraut Gott aber, macht diese Freundschaft kaputt. Und der Rest, was daran folgt, ist immer ein Streben danach von Gott, diese Freundschaft wieder aufzubauen. Er versucht, Menschen zu gewinnen, immer wieder. Er nimmt sich die besten Menschen heraus, Noah und seine Familie, versucht da eine neue Menschheit aufzubauen, es klappt auch nicht. Dann entscheidet er sich, er sagt, er beruft einen einzigen Menschen, Abraham, und aus dem baut er ein Volk auf. Immer wieder versucht er, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Er geht seinen Menschen nach. Als aus Abraham ein großes Volk geworden ist, befreit er das Volk aus der Knechtschaft. Mit einer gewaltigen Rettungstat durchs Rote Meer durch. Er vernichtet all die Feinde, um zu zeigen, wie er sie liebt, dass er sie wirklich als sein Eigentumsvolk herausnehmen will. Und erst dann, nach anderthalb Bibelbüchern, erst dann gibt Gott die 10 Gebote als Zeichen von seinem Bund. Er schließt einen Bund mit dem Volk Israel. Und das Volk Israel versagt, kann die nicht halten. Gott setzt Opfer ein und zeigt damit, ich möchte einen Weg finden, ich mache alles, um irgendwie, dass Gemeinschaft mit den Menschen möglich ist. Das geht weiter, die ganze Geschichte durchs Alte Testament durch. Und schließlich springt Gott praktisch selber in seine Schöpfung hinein, wird Mensch, um seinen Menschen nah zu sein, um ihnen zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Er lässt sich berühren, er lässt sich anfassen, er wird dreckig, er lebt mit uns und am Schluss stirbt er sogar für uns, um den Weg aufzumachen. Und die Geschichte geht weiter. Seine Nachfolger werden mit seinem Geist erfüllt, mit dem Heiligen Geist und laden andere Menschen ein, in diese Gemeinschaft zu kommen. Und am Schluss von dem Ganzen sehen wir, es gibt eine riesen Gemeinschaftsparty. Es gibt eine riesen Party am Schluss, wo alle wieder Gemeinschaft mit Gott feiern. Alle, die dabei sind. Seht ihr, und wenn wir uns konzentrieren auf die Bibel als Regelbuch, dann tun wir so, als wären die ersten anderthalb Bücher der Bibel nie geschrieben worden. Und als seien viele andere Teile der Bibel auch nie geschrieben worden. Wir reduzieren die Bibel als Regelbuch für die Bibel wahnsinnig reduziert. Die Bibel ist das Buch von der Geschichte, wie Gott seinen Menschen nachgeht und Gemeinschaft haben will mit seinen Menschen. Also eben das Bild vom Gerichtssaal, das ist schon in Ordnung, um das zu erklären, wie man Gemeinschaft haben kann, mit seiner Schuld umgehen kann. Aber das ist nicht das Zentrum. Wir müssen uns im Geist umstellen auf das neue Bild, aus dem Gerichtssaal hinaustreten. Und das neue Bild taucht eben auf im Römer 6. Am Anfang, wir hören es gleich, Römer 6, wir sehen es gleich, achtet drauf, am Anfang wird noch der Tod erwähnt, wenn wir mit Christus gestorben sind. Wer gestorben ist, der ist rechtlich nicht mehr belangbar und ein Toter kann nicht verurteilt werden. Da geht es noch ein bisschen in die Richtung, aber dann wechselt das Bild vom Gerichtssaal in Beziehungen. Und es ist interessant, was für Beziehungen. Und schaut jetzt mal, ich habe nochmal einen Beat Müller engagiert, der uns den Römer 6 vorträgt. Hier Paulus alias Beat Müller.
Was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir weiter sündigen, dass die Gnade noch grösser wird? Was für ein abartiger Gedanke. Wenn wir doch für die Sünde tot sind, wie können wir dann noch weiter in der Sünde leben? Oder wissen nicht, dass wir, also die auf Jesus Christus getauft sind, durch die Taufe sozusagen in seinen Tod mit eingeschlossen sind? Durch die Taufe sind wir quasi mitgestorben und mitbegraben. Und so wie wir durch die, so wie Christus durch die herrliche Macht vom Vater von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Oder? Wenn wir doch in seinen Tod mit eingeschlossen sind, dann sind wir doch auch fest verbunden mit seiner Auferstehung. Ja, wir müssen checken, unser alter Mensch, der ist mitgekreuzigt worden. Unser sündiges Wesen hat jeglichen Anspruch auf uns verloren. Wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde. Weil wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch von der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm werden leben. Und wir wissen ja, dass Christus, der von den Toten auferstanden ist, nie mehr wird sterben. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sein Tod, sein Sterben, das ist er gestorben für die Sünde, um sie ein für alle Mal zu besiegen. Und sein Leben, das lebt er jetzt für Gott. Und das gilt darum auch für euch. Und hebt euch an dem fest. Geht davon aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Und lebt jetzt durch Jesus Christus für Gott. Schaut, dass ihr euch auch in eurem sterblichen Leben nicht von der Sünde beherrschen lasst. Dass ihr nicht vom Lustprinzip oder vom Trieb gesteuert werdet. Ja. Stellt dann nicht einen Teil von eurem Körper der Sünde zur Verfügung. Und lasst keinen Bereich von eurem Leben zum Werkzeug vom Bösen werden. Im Gegenteil, stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Ja, weil, hey, euch ehemals Toten ist ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug sein zur Ehre von Gott, das sich für die gute Sache einsetzen lässt. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, weil ihr euch nicht mehr müsst am Gesetz unterordnen. Heute steht Gnade über eurem Leben. Gnade, Gnade, Gnade. Soll das jetzt heissen, wir dürfen weiter sündigen, weil die Gnade von Gott uns ja vom Gesetz befreit hat? Was für ein abartiger Gedanke. Habt ihr nicht geschnallt? Dem, den ihr euch unterordnet und verpflichtet, dem müsst ihr einen Gehorsam leisten. Dem, wo du folgst, dem sind Sklave bist du auch. Ja, und jetzt könnt ihr auslesen. Entweder ihr seid Sklaven von der Sünde, was in den Tod führt, oder ihr seid gehorsam gegenüber Gott. Und er wird euch annehmen. Gott sei Dank. Früher waren die Sklaven der Sünde und heute sind ihr Jünger geworden, die von ganzem Herzen auf die neue Lehre hören. Frei gemacht von der Sünde sind ihr jetzt Sklaven von der Gerechtigkeit. Also, ich bringe den Vergleich mit der Sklaverei nur, dass ihr es ein bisschen besser checkt. Oder ich meine, sind wir ehrlich? Früher habt ihr euch in verschiedenen Bereichen eures Leben quasi wie Sklaven in Dienst von der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Jetzt aber solltet ihr euer Leben bewusst wie Sklaven im Dienst von der Gerechtigkeit stellen und gottwürdig leben. Oder ich meine, früher als Sklaven von der Sünde sind ihr quasi frei gewesen von höheren moralischen Ansprüchen. Und was hat es euch gebracht? Vieles, was ihr euch heute schämt dafür, weil es letztlich in den Tod führt. Jetzt aber, wo ihr von der Sünde befreit und Gottes Sklaven geworden seid, jetzt tut das, was euch auf dem Weg Gott ähnlicher zu werden vorwärts bringt. Tut das, was euch das ewige Leben bringt. Weil, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk, das es bei Gott gibt, ist das ewige Leben. Durch Jesus Christus, unser Herr.
Vielen Dank, Tim. Also, wenn ihr aufgepasst habt, ihr habt es gemerkt, das Bild wechselt vom Gerichtssaal und jetzt kommen die Beziehungen dran. Und Beziehungen, die uns ein bisschen stören, der Sklave. Wir sind hier als Sklaven angesprochen. Es wechselt später im Römer 8, heißt es dann, ihr seid nicht nur Sklaven, ihr seid auch noch Kinder. Paulus selber bezeichnet sich als Sklaven. Oder als Diener. Jakobus bezeichnet sich in seinem Grußwort, in seinem Brief als Knecht Jesu Christi. Im Übrigen, das Wort Sklave, Diener, Knecht, das ist einfach die deutsche Übersetzung. Im Griechischen steht immer dasselbe Wort. Weil in der antiken Gesellschaft hat man so viel Sklaven gehabt, da gab es keine Veranlassung, sich irgendeinen Diener einzustellen. Man hat sich einen Sklaven gekauft. Also, darum Sklave, Knecht, Diener, das ist alles dasselbe. Eben Paulus hat, Römer 8 führt er das noch ein bisschen weiter aus. Es ist ihm ja auch nicht so ganz geheuer. Er sagt, ich rede einfach mal so, dass ihr es checket. Im Römer 8 sagt er dann, wir sind nicht Sklaven mit Furcht und Zittern, sondern wir sind praktisch wie seine Kinder. Es hat auch was damit zu tun, es gab Sklaven früher, die hat man so als Arbeitskräfte praktisch verbraucht. Auf den Feldern oder sonst wo haben sie hart arbeiten müssen, bis sie umgefallen sind. Es gab aber auch Sklaven, die waren Teil des Haushalts. Geschätzte Mitglieder des Haushalts haben dort ihre Aufgaben wahrgenommen und sind durchaus auch geachtet worden. Und Paulus denkt sich dann eher an solche Sklaven. Paulus zieht das Bild weiter an die Kinder nachher. Da müssen wir aufpassen, wenn wir das Bild sehen in der antiken Gesellschaft, die Kinder im Haushalt haben sich von den Sklaven nicht so wahnsinnig unterschieden. Der Herr des Hauses hat das Sagen gehabt, die Kinder und die Sklaven haben zu gehorchen gehabt, die Kinder haben einfach das Erbe gehabt. Und das betont Paulus auch. Also wenn wir lesen Kinder Gottes, dann ist es irreführend, wenn wir unser heutiges extremes Bild vom König-Kind vor Augen haben, wo jedes Kind irgendeinen Blödsinn machen darf und die Eltern applaudieren noch dazu. Und wenn es in der Schule schlecht ist, das Kind, dann ist es natürlich die Schuld vom Lehrer und nicht vom Kind und so weiter. Das ist nicht das Bild des Kindes in der Antike. In der Antike war das Kind, hat gehorchen müssen, genauso wie die Sklaven. Aber wichtig in all dem, ob Kind oder Diener, oder Sklave ist Gehorsam. Und eine Beziehung gründet auf Respekt. Respekt, Gehorsam. Und wir sollten da nicht zu viel das heutige Bild der Kinder hineininterpretieren. Also es geht, wir wechseln das Bild aus dem Gerichtssaal zum gehorsamen Kind oder zum gehorsamen Diener. Ist uns vielleicht gar nicht so recht, oder? Vielleicht möchten wir lieber im Gerichtssaal bleiben. Wissen genau, was wir zu halten und zu tun und zu lassen haben. Aber so als Sklave, ach, das stört doch irgendwie. Hätten wir das lieber, dass die ersten anderthalb Bücher der Bibel gar nicht geschrieben worden wären? Wäre uns das lieber, wenn die Bibel einfach ein Regelbuch wäre? Wenn uns das so stört, wir müssen mal drüber klar werden, jede Beziehung, jede enge Beziehung, die wir leben, hat etwas mit Verzicht und mit Opfer zu tun. Wenn ich einen guten Freund habe und der ruft mich mitten in der Nacht an und sagt, er hat ein Problem und ich soll ihm helfen, dann lege ich nicht auf und sage, ruf mich wieder an, wenn Tag ist, jetzt schlafe ich. Sondern dann bringe ich ein Opfer und höre ihm zu und schaue, was ich tun kann. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass eine Ehe nur funktioniert, wenn man gegenseitig verzichtet, wenn man Opfer bringt. Das gehört in eine Beziehung rein. Das gehört in eine Freundschaft rein, sonst gibt es keine gute Freundschaft. Gott hat für dich auf einen ganzen Haufen verzichtet und viele Opfer gebracht. Gott hat für dich auf seine Allmacht verzichtet, weil du einen freien Willen hast. Gott hat für dich ein Opfer gebracht, er hat seinen Sohn geschickt, der für uns gestorben ist. Wenn wir jetzt kommen und das als Zumutung empfinden, dass Gott von uns Verzicht und Opfer fordert, dann ist das schon ein bisschen schräg. Dann haben wir wahrscheinlich das Wesen einer Beziehung nicht begriffen. Aber eben, vielleicht möchtest du ja lieber alle Regeln erfüllen, sagen, ich erfülle alle Regeln, dafür möchte ich keine verbindliche Beziehung eingehen. Aber seht ihr, das ist das Problem. Es geht nicht um die Regeln, es geht darum, dass wir uns losgesagt haben von Gott, aus seiner Freundschaft rausgefallen sind und dass er uns seine Freundschaft anträgt. Und wenn wir diese Freundschaft ausschlagen, dann sind wir schuldig vor ihm. Nicht, wenn wir die Regeln nicht einhalten, wenn wir seine Freundschaft ausschlagen. Freundschaft heißt bereit sein für Opfer und Verzicht. Und es geht nicht darum, dass sich die ganze Welt um mich dreht und Gott dreht sich auch noch um mich. Das führt nur in eine Sackgasse. Und die Erfüllung bekommen wir nur, wenn wir eine Freundschaft mit Gott haben, weil Gott hat uns so geschaffen. Paulus fängt den Römerbrief an und sagt, ich wünsche mir noch viele Menschen zu Nachfolgern Christi zu machen. Er sagt zu Nachfolgern Christi, er sagt nicht zu Regeleinhaltern machen, zu Menschen, die gemäß gewissen Regeln leben. Er möchte Nachfolger Christi machen. Er möchte Freunde machen, die mit Jesus durch dick und dünn gehen. So wie wir es am Anfang auch gehört haben, wirklich durch alles durch. Was sagt uns der Rest der Bibel? Die ersten Christen wurden Christians genannt. Das ist das Lateinische, Christians. Das ist die Bezeichnung für den Adoptivsohn, das heißt Adoptivsohn von Christus. Diese Ian-Endung ist Adoptivsohn. Christus, Christian. Und die ersten Christen wurden so genannt, weil die Menschen gemerkt haben, das geht nicht, die wurden nicht Regeleinhalter genannt. Die wurden Adoptivsöhne von Christus genannt, weil da hat man gemerkt, da ist eine Beziehung, die stattfindet. Wofür sind die ersten Christen bekannt gewesen? Dafür, dass sie alle Regeln eingehalten haben, dass sie perfekt gelebt haben. Nein, sie sind durch ihre Güte, durch ihre Liebe, durch ihre Zuneigung sind sie bekannt geworden. Natürlich haben die nicht sich daneben benommen. Sie haben keine Gewalttätigkeiten gemacht, sie haben keine Ausschweifung gemacht. Das ist klar, also sie haben in dem Sinn die Gesetze sowieso größtenteils erfüllt. Aber es war viel mehr. Es war radikal, weil sie mit Jesus gelebt haben, weil sie in Beziehung zu ihm gelebt haben. Und wenn jemand Regeln verletzt hat, irgendetwas nicht gut gemacht hat, dann war da Liebe da, Vergebung, einander immer wieder aufhelfen und ermutigen. Dafür haben sich die ersten Christen ausgezeichnet. Viel mehr als nur die Gebote erfüllen. Es war eine ermutigende, inspirierende Gemeinschaft. Und das ist radikale Ethik. Viel mehr als nur irgendwelche Regeln einhalten. Radikale Ethik heißt als Nachfolger, als bester Freund Jesu leben, als Diener von Jesus und damit auch verzichten und Opfer bringen, weil Jesus uns das so vorgelebt hat. Nun gut, was heißt das jetzt für den Alltag? Wollen wir mal ein bisschen alltagstauglich bleiben. Ist natürlich klar, oder so Regeln, die wir aufstellen können. Das Erste ist klar, tue nichts, was jemand anderem schadet. Das ist, mein Chef würde sagen, das ist ein No-Brainer. Da muss man nicht mal das Hirn einschalten, um auf den Schluss zu kommen. Klar, Menschen sind geliebt von Gott, schade niemanden. Tu nichts, was dir selber schadet, weil Gott liebt dich auch und er möchte nicht, dass du dir schadest. Und wenn ich über Schaden rede, dann meine ich nicht das, dass jemand sagt, ach, ich muss jetzt dringend auf den Malediven Ferien machen, damit ich richtig entspannen kann, sonst entsteht mir großer Schaden. Also, wir verstehen uns, ne? Das heißt es nicht. Dritter Punkt, tu das, was Gott ehrt. Gott möchte dein bester Freund sein, tu das, was ihm Ehre bringt. Darum haben wir hier auch eine Anbetungszeit und wir wollen nicht nur ihn anbeten hier am Gottesdienst, sondern in unserem Leben. Tu das, was ihm Ehre bringt. Und ganz wichtig, um das mal auszudrücken, es heißt nichts von Selbstverwirklichung drin. Mir kommt so vor, als hätten wir vor 30, 40 Jahren noch viel mehr über Selbstverwirklichung geredet als heute. Und ich denke, das ist drum, weil heute Selbstverwirklichung schon in der Mitte unserer Kultur angekommen ist. Das ist sowas von selbstverständlich, da redet man schon nicht mehr drüber. Das steht aber diametral der radikalen Ethik entgegen. Umso mehr ist das doch ein Ärgernis für unsere heutige Kultur, wenn jemand zum Verzicht, zur Opferbereitschaft aufruft. Und überlegt euch mal, wo ist auch unsere christliche Gemeinschaft beeinflusst von dieser Selbstverwirklichungskultur? Es gibt fromme Selbstverwirklichung, ein Haufen, bin ich überzeugt. Überlegt euch einmal, wo sind die Einflüsse da? Wo wird Opferbereitschaft, Verzicht kleingeschrieben, weil Selbstverwirklichung doch so ein tolles Thema unserer Gesellschaft ist. Wir müssen nicht immer unbedingt leiden. Ich meine, Gott liebt uns, Gott möchte unser bester Freund sein, ja, und das hat sehr viel mit Freude zu tun, mit Fest zu tun. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen etwas tun, was Selbstverwirklichung dient oder einfach meinen Trieben, meinen Lüsten, so wie das Paulus gerade ausgedrückt hat, oder ob ich etwas tue oder darauf verzichte, weil es Gott Ehre gibt, dann ist es klar, wie ich mich entscheiden muss, wenn ich Gottes bester Freund bin. Nicht immer nach dem Lustgewinn, nach Befriedigung meiner Triebe, nach dem Streben, sondern Gottes Ehre zuerst anstreben. Eben in unserer heutigen Kultur ist das wirklich ein No-Go, sowas zu erzählen, ja? Weil da darf man ja alles tun. Und wer möchte schon gehemmt sein? Wenn du dich zurücknimmst, dann bist du gehemmt. Das ist nicht gut, dann bist du von gestern. Und von gestern will sowieso niemand sein. Wir müssen uns schon ein bisschen dazu stellen und sagen, nein, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann gehört in eine Beziehung rein. Wenn wir beste Freunde von Jesus sind, gehört das in eine Beziehung rein, dass wir auch Opfer bringen, dass wir auch verzichten. Und seht ihr, wenn ihr fühlt in euch dieser Unwille gegen das Bild vom Sklaven, dass wir Sklaven, und ich benutze jetzt extra das extremste Wort in der Übersetzung, das Bild vom Sklaven haben wollen. Nochmal, Paulus und Jakobus bezeichnen die sich selber so. Und wenn uns das so ein bisschen stört und sticht, dann zeigt das eigentlich schon, wie tief diese Selbstverwirklichungskultur in uns eingedrungen ist. Und radikale Ethik sagt, nicht die Selbstverwirklichung suchen, sondern Gottes Ehre suchen. Bereit sein, sich dafür einzuschränken, sich dafür zu verzichten, das ist Teil einer Beziehung. Und ich habe mal versucht, eine Neuauflage dieser vier geistlichen Gesetze zu machen. Gibt es von Campus auch schon. Man geht ein bisschen weg von diesem Gerichtssaaldenken, weil das heute für Leute eigentlich fremd ist. Ich habe jetzt meine eigene Version gemacht, ist mal zum Diskutieren, zum Zeigen. Und ich möchte das gerne mit euch durchgehen. Die vier geistlichen Gesetze, Reloaded nenne ich das jetzt mal, ja. Gott liebt jeden Menschen, das bleibt stehen, klar wie ein Fels in der Brandung, das ist so. Gott liebt jeden Menschen und er hat jeden und jede als seinen besten Freund oder als seine beste Freundin geschaffen. Das ist so, als Mensch zu Mensch Angesicht. So hat er uns geschaffen, das steht in der Bibel drin. Und warum erfahren das so wenige Menschen? Weil zu Freundschaft eben auch Vertrauen und Hingabe gehört. Und jeder Mensch misstraut Gott von Natur aus oder setzt sich sogar über Gottes Vorstellungen hinweg und schlägt damit diese Freundschaft aus. Weil aber die Freundschaft mit Gott, Gott ist der Lebensspender. Wenn die Freundschaft mit Gott ausgeschlagen wird, dann ist die Konsequenz davon der Tod, weil Gott das Leben gibt. Gott ist jetzt in Jesus Christus selber Mensch geworden, um uns diese Freundschaft wieder anzutragen. Und er hat die Konsequenzen unserer Ablehnung, hat er selber stellvertretend am Kreuz getragen. Er hat sie auf sich genommen und ist am Kreuz für uns gestorben. Wenn wir das Friedens- und das Freundschaftsangebot von Jesus annehmen, dann können wir wieder zu Gottes besten Freunden werden. Und als Gottes beste Freunde wollen wir unsere Wünsche hinter denen Gottes zurückstellen. Wir wollen alles tun, um ihn zu ehren. Und wir wollen ihm den ersten Platz in unserem Leben geben. Und wer das tun will, der kann das Gebet beten. Ich lese es laut vor und nachher haben wir 1-2 Minuten. Da kann man das jeder sich selber überlegen. Barbara, die Folien kommen, glaube ich, nachher auch aufs Internet. Da kann man sie dann runterziehen. Lieber Vater im Himmel, du hast mich geschaffen, um dein bester Freund oder deine beste Freundin zu sein. Das habe ich bis jetzt ausgeschlagen, was mir sehr leid tut. Ich danke dir, dass dein Sohn Jesus Christus die Konsequenzen dieser Ablehnung für mich getragen hat und dass ich wieder ganz neu dein bester Freund, deine beste Freundin werden kann. Als dein bester Freund, als deine beste Freundin möchte ich alles tun, um dich zu ehren und dir den ersten Platz in meinem Leben zu geben. Ich lasse das 1-2 Minuten hier dran. Ihr könnt euch still darüber Gedanken machen, das mitbeten. Danach werden wir singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und danach werden wir das Abendmahl halten als wunderbare Verbindung zwischen diesem Gerichtssaal, dass die Schuld uns vergeben ist im Opfer von Jesus Christus, und der neuen Beziehung, das Mahl, ein Gemeinschaftsmahl. Und daran sollen wir uns erinnern, dass Jesus das eines Tages auch mit uns zusammen feiern wird, dass wir zusammen und mit Jesus das Mahl halten können. Jetzt 1-2 Minuten Stille und dann singen wir das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus.